Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Jan Stranghöner.
Und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. Die erste Aufzeichnung für mich im Jahr 2000, was haben wir denn eigentlich? 25, glaube ich. Und wir sind alle reingestartet. Es ist Januar. Januar fühlt sich an wie November. Die Jahreszeiten verschwimmen. Wir sind aber wieder zurück im Podcast-Game. Und ich habe heute einen Gast und euch das ja schon kurz im Intro dargelegt. Wir haben uns auf der OMX in Salzburg das erste Mal in person kennengelernt. Aber auf LinkedIn läuft er der ein oder anderen Person, die jetzt gerade zuhört, vermutlich regelmäßig durch die Feeds. Er schreibt in seinem Profil, ich bin Marketer, Entwickler und Daten-Nerd. Beim Thema Nerd dachte ich direkt, ja, it's a match. Und er hat sogar einen eigenen Podcast, den Data Engage Podcast. Und er hat mir verboten, das große Comeback von seinem Podcast anzukündigen. Deswegen hört euch erstmal alle Folgen an, dann gibt's ein Best-of und erst dann kommt das Comeback, so wie bei den großen Künstlern, die dieses Jahr die Hallen voll machen. Ich bin sehr froh, dass er heute Zeit hat. Grüß dich, Philipp. Schön, dass du am Start bist.
Jan, vielen, vielen Dank. Ja, was soll ich da überhaupt noch sagen? Ich kann gar nichts mehr sagen.
So ein Intro hattest du noch nie vielleicht.
Noch nie?
So, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen. Für alle, die uns jetzt gerade auf den Ohren haben oder den Lautsprechern, sag doch mal, wer du bist und was du so machst.
Wer bin ich? Der mir zugerufene Spitzname ist Datenbaron, basiert darauf, dass der volle Name Philipp Baron Freitag von Loringhofen ist. Ja, das ist kein Künstlername, das ist wirklich, ich sprenge damit jedes CRM-System und sehr auch gut. Die Einreise in die USA macht es nicht einfach damit, weil auch die haben limitierte Zeichenlängen. Und man könnte jetzt sagen, dadurch bin ich zu Daten gekommen, wäre schön, wenn. Mhm. Am Ende des Tages bin ich zu Daten gekommen, weil ich in der Startup-Hochzeit, aka Rocket Internet und Project A, in Berlin meine Zeit verbringen durfte. Und dort in unterschiedlichsten Rollen, Head of CRM, CMO für internationale Immobilienbutzer, aka einen Immo-Scout-Klon damals, den wir in Rocket gemacht haben. Ich durfte mit Project A Tirendo machen, Automotive Aftermarket, bis zum Exit an Delticom und ähnliches. Und was sich da als roter Faden schon sehr früh immer durchgezogen hat, war der ganze Aspekt, wir haben hier so nette Interaktionspunkte, nenne ich das jetzt mal. Ich will das gar nicht so fancy Daten nennen. Und ich komme aus der guten alten Marketing-Schule von Professor Kenning, Professor Meffert und ähnliches. Und das bedeutet einfach, Marketing ist Kundenzentrierung, ist Marktorientierung. Mhm. Und dann war für mich so, hey, cool, wenn wir diese Daten haben, dann kann ich doch cooler verstehen über Kunden, was sie eigentlich wollen. Und noch viel eher, warum sind manche Menschen eben nicht unsere Kunden? Mhm. Und das ist genau das, was ich mit Unternehmen, für Unternehmen, mit meinen Kunden immer tun darf, nämlich zu überlegen, welche Daten helfen uns besser zu verstehen, wie wir anders, effektiver, effizienter kommunizieren können. Das ist also nicht nur PR, das ist nicht nur klassisch Promotion, sondern holistisch gesehen über die ganze Organisation, damit wir eben die Jobs verstehen, die unsere Kunden erledigt haben wollen durch uns als Unternehmen. Ja, Clayton Christensen's Jobs to be Done, damit wir am Ende des Tages geilere Werbung wieder machen können, weil one of the most unsexiest jobs out there is fucking Vertrieb und ist fucking Marketing, leider. Ja, man sagt uns ja noch immer nach, dass wir Menschen manipulieren und ähnliches tun, was wir auch immer ein bisschen tun. Ja? Aber ich will es halt wenigstens aus dem Aspekt von Nachhaltigkeit und Kommunikation wäre geil. Also läuft natürlich ein bisschen Mad Men mit rein und ein bisschen Inception natürlich, weil wir Ideen einpflanzen, die dann auch hoffentlich irgendwann wachsen. Deswegen kaufen wir einen Porsche zum Beispiel und solche Sachen.
Ja, spannend. Und die ersten 4 Minuten zeigen jetzt schon auch allen, die zuhören, in welche Richtung das gehen kann. Eine ganz spannende Beobachtung vielleicht für die ein oder andere Person ist ja, dass wir Nerds uns jetzt auch im Podcast immer stärker wieder in die Richtung: Was muss man aus dem Marketing eigentlich kennen, lernen und anwenden, um guter Performance-Marketer zu sein? Weil Sneak Peek, ich glaube, viele Performance-Marketing-Menschen da draußen gerade in ihren Jobs kein gutes Marketing machen. Und das wollen wir uns heute mal so ein bisschen auf den Tisch legen und sezieren. Weil Daten und wie arbeite ich mit Daten ja eigentlich so zu unserem Alltag gehört. Und du bist jetzt als Freelancer, glaube ich, unterwegs, Hilfsunternehmen. Wir sind als Agenturen auch sehr häufig in der, oder ich spreche von uns schon in der Mehrzahl, als Agentur. wir als Agenturen und andere Agenturen sind ja häufig in der Situation, dass sie auch beim Kunden reinkommen und sagen, okay, jetzt machen wir was anders, wir machen das datengetrieben. Und dein Claim auf dem LinkedIn-Profil ist, Data makes advertising sexy. Mhm. Finde ich erstmal spannend, weil man Sexiness und Daten jetzt irgendwie, das ist eine sehr bolde Aussage, aber ja natürlich auch ein Versprechen. Wie überzeugst du denn ein Team, das im Marketing arbeitet, das jetzt auf einmal datengetrieben arbeiten muss, die aber überhaupt nicht datenaffin sind, dass dieses Motto das richtige Motto ist und dass sie sich danach ausrichten sollen?
Mit einer ganz einfachen Frage. Was hast du als letztes Produkt gekauft und warum?
Und das ist dein Einstieg beim Kunden?
Das ist meistens mein ehrlichster und offenster Einstieg. Und ganz häufig, Stichwort, du hast gerade Performance, ja, ganz häufig ist nicht die Aussage wegen Facebook.
Echt sondern, nicht? Was?
Ja, schade nicht. Sondern vielleicht eher die Aussage wegen der Werbeanzeige oder weil das Ding mich genau im richtigen Moment mit der Lösung für meine dreckigen Fenster erwischt hat. Oder was weiß ich nicht. Ah, wir haben also Kontext. Ja, wir haben Bedürfnisse, die dort kommunikativ, dein Bedürfnis wurde gerade kommunikativ bedient. Aber woher wissen wir denn, dass du dieses Bedürfnis hast? Ja, woher weiß ich denn, dass überhaupt eine Zielgruppe existiert? Ja, all das sind Datenpunkte. Und dann fängst du natürlich erstmal an, über qualitative Daten zu sprechen. Also all das, was zum Beispiel jetzt auch aus diesem Gespräch von uns extrahiert werden könnte. Solche netten Sachen wie zum Beispiel Natural Language Processing, damit Sentiment-Analysen. Sprechen wir positiv über Daten oder sprechen wir negativ über Daten? Ja, Philipp sagt zum Beispiel, ja, ich spreche von mir jetzt mal gerade in der dritten Person, die meisten Performance-Marker haben keine fucking Ahnung davon, was Marketing ist. Nämlich erstens, sie sind... Sorry dafür, Bitches von großen Werbeplattformen. Ja? Ja. Nichts anderes als, ich schieb da morgen mehr Geld rein, ich verstehe aber nicht, was das hier tut. Ja. Zweitens, es fehlt Basiswissen, was Marketing eigentlich ist. Und es ist nicht fucking Promotion, was die meisten Menschen aber dafür halten. Da ist noch sowas wie Product und Placement.
Ja? Auch wissen wir hier nicht die fünf Schritte des Marketings runterbeten.
Ja, doch, vielleicht so ein bisschen. Ja? Da steckt halt viel mehr drin, als was wir daraus machen. Es ist fucking holistischen Ansatz zu Kundenverständnis. Ja. Und wenn ich das habe, dann kriege ich eine geilere Botschaft hin, dann kann ich sie besser distribuieren, dann kann ich besser die Customer Journey modellieren und damit kriege ich am Ende des Tages mehr Bang for my fucking Buck, weil meine Werbung sexy ist, weil die Leute sagen, ja, das ist der passende Partner für mich. Damit habe ich Vertrauen. Von denen will ich kaufen.
Ja. Vertrauen ist auch so ein Thema, ne? Also ich glaube, so die Grundzielstellung, die Marken ja auch haben, ist so, ja, ich will wahrgenommen werden und ich will Ad-Recall haben und so. Aber keiner misst, ob ich nach meinen Maßnahmen mehr Vertrauen bei den Konsumentinnen und Konsumenten habe als vorher. Du hattest aus deiner wilden Berliner Zeit berichtet, dass ihr bei dem Unternehmen, was du eben genannt hattest, auch mit sehr bekannten Testimonials auf einmal Fernsehwerbung gemacht habt.
Ja.
Das ist ein ehemaliger Formel-1-Weltmeister, der nicht mehr fährt. Du dann auch gesagt hast, und Überraschung, auf einmal ist die Marke mit dieser Person, die jeder geil findet, überall zu sehen und die Zahlen gehen nach oben. Ja. Und wir haben kein Tracking und kein Retargeting und kein irgendwas, sondern wir haben einfach diese Maßnahme sehr bold nach draußen distribuiert und Menschen haben es mehrmals gesehen und danach vertrauen die uns auf einmal.
Genau. Ja. Klar, man muss natürlich dann dahinter auch so ein bisschen die Delivery stimmen und damit der ganze Logistikprozess und die Reifen müssen gefälligst auch und die richtigen Reifen müssen ankommen und nicht das falsche Öl und ich muss ja auch, also ja klar, das Produkt muss stimmen, deswegen wieder Product. Ja. Aber am Ende des Tages ist, und deswegen finde ich auch immer die Diskussion hatten wir ja auch auf der OMX, es gibt halt nicht Brand versus Performance oder sonst was. Ja. Und es ist eine fucking holistische Wahrnehmung, die wir alle als Konsumenten haben, ja, gegenüber löst dieses Produkt echt gerade den Issue, den ich habe. Ja. Ja. Und ich hatte eben den Issue, hinter mir steht jetzt ein neuer Gaming-Chair, ja, ich zock auch sehr viel in meinem Leben, habe ich auch früher gemacht, und den habe ich auch entschieden, wodurch? Durch fucking Influencer, die da draußen halt Stühle getestet haben, und dann bin ich da mit dem Wissen auf Amazon gegangen, habe Preisvergleiche gemacht und habe mir dann irgendwann überlegt, das sieht aber alles nicht so richtig aus nach dem, was ich irgendwie haben will. Der letzte ist mir nämlich kaputt gegangen, Kundenservice für den Arsch. Ja, nö, machen wir nicht, trala. Habe ich nie mehr was von gehört. Jetzt habe ich Markengamings Chair so ein bisschen eher. Ja. Da hoffe ich mir jetzt ein bisschen mehr von. Wenn es auch schief geht, haben die auch nicht mal Business, weil das ist ja praktisch, ich kann das Ding ja von der Steuer absetzen.
Was war denn der letzte Touchpoint, bei dem du gekauft hast? Bist du
das war ehrlich gesagt der E-Commerce-Store von der Marke.
Okay.
Das war nicht Amazon.
Also du hast Amazon Reviews gecheckt, hast dir gesagt, oh, schwierig, und dann bist du ja nochmal zur tieferen Recherche auf den, oh Gott, wie
viel YouTube gegangen?
Aber wie viele Touchpoints hattest du denn in deiner Kundenreise? Und du hast ja gar nicht rational entschieden, weil Amazon hättest dir ja wahrscheinlich ohne Versandkosten nächsten Tag geschickt.
Ich sitze in Österreich, da ist nächsten Tag Delivery eh schon mal ein Ding, weil sie haben ja kein eigenes Logistikzentrum hier in diesem Land.
Noch nicht.
Es gibt auch andere Dinge, da gehe ich in den Offline-Store, ja, Mediamarkt, hallo, und Mediamarkt hat Saturn.
Verrückt.
Nee, long story short, viel besseres Beispiel dabei ist zum Beispiel das Thema 3D-Drucker. Ich plage mich in meinem Kopf seit 3 Jahren mit dem Thema 3D-Drucker rum. Die Menschen, die jetzt nur hören, hinter mir steht kein 3D-Drucker. Warum? Weil ich mich noch immer nicht entschieden habe, weil ich zu keiner Decision komme und ich werde zugebombt von Performance-Werbung, ja, weil ich auf allen Seiten schon war, aber ich noch immer nicht das Kaufargument identifiziert habe. Warum sollte ich jetzt den nehmen oder den anderen?
Ich bin in der gleichen Situation und mir fehlt nicht das Argument für mich, mir fehlt das Argument, um meiner Frau gegenüber zu verargumentieren, dass ich das Ding gekauft habe.
Ab
dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ne, das ist bei, ich habe das gelernt, wenn ich so eine Anschaffung tätige, muss ich rechtfertigen für mich selber im Familienrat, warum diese Anschaffung getätigt wurde. Und ich kenne das aus dem Geschenke-Kontext, dass du musst ja anderen, wenn du ihnen ein Geschenk machst, erklären, warum du dich für dieses Geschenk und nicht für ein anderes entschieden hast. Und so ist es auch, wenn ich bei mir in der Familie sage, ich habe mir diesen Pizzaofen gekauft. Dann müssen die Argumente sitzen, ja, sonst wird es direkt abgetan. Und dann kommt unmittelbar der Erwartungsdruck, dass ich in der Lage bin, dieses Produkt auch in die Anwendung zu bringen, um es gewinnstiftend in die Familie reinzubringen, im Sinne von, dann machen wir aber morgen auch direkt Pizza. Sprich, ich kaufe nicht nur diesen scheiß Pizzaofen, sondern ich muss auch 15 Stunden Zeit investieren, um mir Waldis Pizzakanal anzugucken, um zu lernen, wie ich Teig mache. Und das sind, glaube ich, Dinge, wir hatten gestern so eine Diskussion zum Thema, welche Daten kenne ich über meine Kunden und alle wollen irgendwie Daten haben. Aber das sind Dinge in der Kundenreise, da können Unternehmen einen Unterschied machen, aber machen den Punkt gerade nicht, weil sie diese Argumentation nicht liefern. Beim 3D-Drucker ist es genau das Gleiche. Wenn das Ding hier steht, muss ich erstmal beantworten, warum ich das gekauft habe. Und danach muss ich direkt in der Lage sein, es anzuwenden, weil sonst wird es als Fehlkauf abgetan. Und ich muss immer argumentieren, warum das noch nicht auf dem Speicher oder im Keller steht.
Ja, signed, fucking signed. Ja.
Du kommst aus einer Datenwelt, Daten wurden immer oder sind das neue Öl, alle wollen Daten haben, wir sind besonders gerade ja in einer Zeit, wo bei Polykrisen, sinkender Kaufkraft, mangelnden oder schmelzenden Budgets der Schrei nach Effizienz groß wird, es muss besser funktionieren, Hauptsache es funktioniert, man kann sich darauf verlassen und die Lösung ist häufig, man hat mehr Daten oder Schrägstrich, es gibt eine ganze Tool-Landschaft da draußen, die jetzt sagt, wir haben die richtigen Daten zur Optimierung. Wir machen mal das Rollenspiel, Philipp. Darauf musst du dich jetzt mal kurz einlassen. Du kommst in ein Projekt als Freelancer. Das ist ein E-Com-Scale-Up, 7-stelliger Umsatz. Wir haben gerade irgendwie so ein Umsatzplateau erreicht. Eigentlich wachsen wir noch year to date, aber das, was im Markt passiert, interessiert uns nicht, dass alle anderen hops gegangen sind. Wir wollen trotzdem 10% wachsen. Du siehst dir Google Meta an, alle Performance-Kanäle weichen irgendwie voneinander ab und optimieren auf One-Day-Click. Was passiert als nächstes? Gehst du wieder durch die Tür und sagst, ciao, das war's, weil ihr habt's nicht verstanden, oder wie sieht dann dein Ansatz aus?
Nö. Ich habe eine ganz einfache Frage. Warum kaufen euch eure Kunden? Mhm. So, das ist mal die grundlegendste Frage. Das ist das beste Beispiel auch gerade mit deinem Pizzaofen, beste Beispiel mit dem 3D-Drucker, sonst was. Warum kaufe ich den einen Drucker und nicht den anderen? Was ist die Solution? Und dann natürlich kannst du dann auch solche netten Sachen sagen wie, ja, hey, One-Day Attribution, hast du schon mal nach einem Tag irgendwas, sagen wir mal, im Price-Range von 500, 600 Euro mit einem Tag Entscheidungsphase gekauft? Netter CMO, netter Performance-Marketer, netter sonst was. Kommt relativ häufig die Rückmeldung, ja, nee, nicht wirklich, ah gut, aber das wollen wir jetzt, dass das System uns das erklärt. So, also
kommen
da sehr häufig zum Händchenhalten rein.
Ja, okay.
Erstmal zum Erklären. mit sehr viel Ironie, aber auch mit sehr viel einfach Menschenverständnis. Hm. Ja? Weil wir regen uns ja zum Beispiel immer darüber auf, die bösen Konsumenten. Ja. Jetzt vergessen wir in unserer Rolle als Werbler, ja, dass wir in 95% der Zeit auch Konsumenten sind von anderen Marken, von anderen Produkten. Und das bedeutet, dass sich andere da draußen ja genauso über uns aufregen, wie wir uns über sie aufregen, wenn sie dann in der Konsumentenrolle sind. Hm. Allein dieser Blickwechsel und damit dann zu erklären, was bedeutet hier eigentlich One-Day-Conversion-Window? Was bedeutet eigentlich die ganze Attribution? Was ist überhaupt Attribution? Ja? Hm. Attribution ist erstmal der Wertbeitrag, den ein Kanal, viel eher ein Touchpoint, hin zum Vertrauensaufbau beigetragen hat, dass ich bei dir kaufe. Nichts anderes. Und jetzt kommt der schöne Faktor, das ist sogar meistens verzerrt. Warum? Weil Lower-Funnel-Kanäle einfacher zu messen sind, wie wir es ja gerade haben, Meta und Google. Alles, was wir oben machen...
Ja, stellst du dich einfach an die Kasse und machst eine Strichliste.
Genau, stellst dich an die Kasse und machst eine Strichliste. So, und dann fragst du, warum kaufen sie gerade bei uns? Ja, weil ich gerade bei ihnen vorbeigefahren bin.
Ja, aber also würdest du jetzt tatsächlich sagen, dass Out-of-Home messbar ist?
Natürlich ist Out-of-Home messbar. Es gibt sowas Schönes von Le Binet und von ihnen, aka nämlich Share of Search. Ja. So, und das ist hochgradig über sehr, sehr viele Industrien korreliert mit zukünftigem Umsatzwachstum.
Ja. Aber so, es ist halt natürlich trotzdem einfacher zu sagen, ich mache einfach nur Last Click, letzter Touchpoint, dann ist es ja trotzdem, ne, eine wertbasierte Zuordnung und dann kann ich ja trotzdem entscheiden, der eine Kanal funktioniert besser als der andere. Aber ja, wir bedienen ja sehr häufig dann irgendwie das Bild, ich weiß nicht, wie dann dein Bild ist, was du aufmachst, das ist halt nicht bereit zu sein zu säen und einfach mit dem Eimer loszulaufen und zu ernten. Und wenn dann nichts mehr in den Eimer reinkommt, dann fragt man sich so.
Und es teurer wird. Oh. Die Äpfel werden kleiner, ja, weil wir sehen ja, wir mähen ja andauernd das gleiche Feld ab. Wie wir alle wissen, wir brauchen eine Fruchtfolge, weil sonst ja, wächst das Zeug nicht mehr so gut. Haben wir ja vielleicht mal alle so ein bisschen im Geografie- oder Biologieunterricht in der Schule mal aufgepasst, zugehört. Nee, das Coole ist, meine einzelnen Kanäle beeinflussen sich auch gegenseitig. Hm. Ja. Wie wir ja alle wissen, gibt es ja etwas Post-View-Measurement. Was ja eigentlich heißt, ich sehe eine Werbeanzeige, ich interagiere ja aber nicht mit ihr, ja? Aber danach sage ich ja, da kann ich ja jetzt mal nachsuchen, weil das Doofe ist ja, ich finde die Werbeanzeige ja nicht mehr dann bei Meta. Egal ob auf Insta oder Facebook oder sonst wie. Aber ich will ja jetzt auf einmal mit der Marke was machen. Also was tue ich denn? Ja, ich suche danach, egal ob das nur auf Bing ist oder mein jetzt neuerdings in Perplexity oder halt auf Google oder irgendwo anders. Ich suche ja nach dem, was ich dann finden will. Das ist ja Suche, das ist ja Informationssuche. Ja. Dazu sind wir nun mal verdrahtet. Und auf einmal, wenn ich jetzt dann sagen würde, ja, aber Post-Purchase, bla 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 und Last-Click, deswegen schalten wir Meta ab, was wir dann auf alle Fälle immer sehen, dein Search kracht auch hingegen Grund und Boden. Warum? Weil sich die Dinger gegenseitig beeinflussen.
Ja, du hängst die Schaufenster ab, ne? Also du sagst, zum Beispiel, die in den Laden kommen, die kriege ich ja sowieso. Dann mache ich ja halt Google. Aber ins Schaufenster stelle ich jetzt nichts, weil ich ja weiß, dass die reinkommen. Also es ist tatsächlich so dieses Thema, ne? Du kannst ja auch Searchlift-Studien machen und dann diese Datenpunkte angucken, wie das entsprechend ins Verhältnis zu setzen ist. Ja. Aber letztlich ist es ja trotzdem so, und das ist ja so ein bisschen die Conclusio an der Stelle, dass du sagst, okay, Daten führen erstmal dazu, dass man zu Überinterpretation neigt, dass man die Kundenreise ein Stück weit vernachlässigt und diese Perspektive gar nicht einnimmt, weil man einfach sich das anguckt, was man hat, dann dieses verzerrte Bild irgendwie vorfindet. Und das klingt jetzt alles wie, das haben wir ja schon tausendmal besprochen und gesagt, aber bei jedem Online-Shop, den wir sehen, oder bei sehr vielen Online-Shops ist so, du guckst dir das Setup an, okay, One-Day-Click, ja, wie messt ihr, ja, Google Analytics, welches Attributionszeitfenster, ja, schwierig. Was wisst ihr sonst so über eure Kunden, über das Kaufverhalten und auch die Time-to-Buy und da kleiner, was haben wir für ein Jahr? 2025?
25.
So, ja. Auch in 2025 wird es Ereignisse geben, die dazu führen, dass Menschen schneller kaufen und es wird Ereignisse dazu geben, dass Menschen deutlich länger brauchen, um zu kaufen. Yes. Und wenn du selber jetzt gerade zuhörst und keine Ahnung hast, wie lange ein durchschnittlicher Kunde braucht, um eine Entscheidung zu treffen, dann ist das eine Information, die sehr, sehr viel beinhaltet, nämlich über wie viele Bewusstseinsstufen muss ich mein Produkt in die Köpfe bekommen, damit am Ende jemand kauft.
Yes.
Wie messe ich denn sowas, Philipp?
Du meinst, wie lange die Entscheidungspfade sind?
Ja, also wie kann ich so Touchpoints messen, für mich irgendwie mappen und überhaupt herausfinden, wie lange braucht denn ein Kunde auf der Reise zu mir?
Also damit schon mal die allererste Rückmeldung. Kanäle sind für mich Schall und Rauch und die schwachsinnigste Erfindung auf diesem Planeten, weil sie sind nur Distribution. Und wie ich schon einleitend sagte, warum kaufst du ganz sicher nicht wegen Facebook, sondern wegen der Werbeanzeige? Ja. Und das wissen wir auch wieder. Ja, ich zitiere nun mal gerne Studien und ich mache sie dann noch selbst. Also ja, fucking 50% der Werbeleistung, die wir haben, also der Werbewirksamkeit, kommt durch die Kreation, kommt durch das Creative. Mhm. Ja. Und wenn wir dann reingehen, kommen, ja, und 21%, 20%, je nach Studie, kommen durch die Marke. So, das heißt, 70% kommen erstmal durch das, was ich zum einen historisch erzeugt habe, ja, und durch das, womit ich dich anspreche. Ja. Ja. Und dann kommen solche netten Sachen wie 11%, 10% kommen durchs Targeting, also das, wofür ein Kanal da ist in der Distribution. Ja. Ein gewisser Konsument ist in dem Moment in einem gewissen State of Mind, ist er eher verspielt, ist sie eher gerade nach Informationssuche unterwegs, wie relevant ist das Problem, das ich gerade adressiere überhaupt. Dann habe ich solche netten Sachen wie nochmal 15% sind Reach, generelle Reichweite. Auch da wieder, wir müssen im Relevant Set, also in den Marken oder in den Produktmarken sein, wenn ich mich jetzt gerade damit auseinandersetze, das Problem endlich zu lösen. Ich brauche neue Schneestiefel, ja, und ich nicht deine Marke top of mind haben. Das ist mir fucking egal, wenn du gerade bei mir im Shopping-Ding auftauchst, ja, in den PLA-Ads, wenn Product Listing-Ads, wenn ich deine Marke nicht kenne, und du preislich jetzt nicht so massiv alle anderen unterbietest, dann setze ich mich mit dir gar nicht auseinander.
Ja, das ist ganz spannend, weil das natürlich, ne, also das ist so ein bisschen so ein Wechselspiel. Du hast ja jetzt gerade dieses starke, also Creative-Botschaft, aber sehr viel geht ja gerade in das Framing. Du musst dir nur das richtige Offer überlegen und die Problemlösung aufzeigen und dann funktioniert das schon. Ne? Ah. Aber ja, aber das ist ja genau dieses Ding, ja. Du hast halt, also Offer ist halt ein Puzzleteil davon. Und wenn du jetzt sagst, 20% sind Marke, dann ist das der Teil, der sehr häufig eingespart wird, weil kann man ja nicht messen, haben wir kein Budget, wir müssen effizienter sein. Dann machen wir nur das, von dem wir annehmen, dass es funktioniert, investieren nicht in die Marke und sehen dann, oh scheiße, wir haben kleinere Äpfel, die mehr kosten am Ende im Kopf. Das ist ja so ein bisschen der Effekt, den wir jetzt gerade auch gerade im Markt sehen. Und das führt ja auch dazu, dass, also es gibt ja auch Marken, die nicht über Preis argumentieren können. Und die kommen dann automatisch zu diesem Thema, ja, da muss ich mich da rausnehmen, weil es ist ja nicht messbar oder dann spare ich mir das auf. Aber meine These ist, da wäre ich gespannt auf deine Perspektive, ist, gerade wenn ich meinen Preis stabil halten möchte, auch jetzt gerade und Menschen dazu bringen möchte, dass sie mich kaufen, dann müssen sie mich als Marke noch umso mehr im Relevance Set haben, damit ich bereit bin, das zu bezahlen, weil das werde ich über Abverkaufs Sales-Aktivierung nicht hinbekommen.
Voll. Ja. Ja, man schaue sich Luxury-Brands an. Ja. Wie rechtfertigt ein Louis Carton, ja, der Versprecher ist extra, dürfen alle mitnehmen, ja, ihre Preise? Ja. Rechtfertigen sie überhaupt nicht. Ja. Das ist pure Marke. Das ist pure Scarcity, ja, und pures, ich will das aber haben, weil wenn ich das habe, Marken haben auch eine Markenstrahlung, einen Strahleffekt. Das heißt, wenn ich mich mit einer bestimmten Marke kleide, kommuniziert diese Marke in meinem Namen auch etwas nach außen. Ja. Kann jetzt negativ oder positiv sein, je nach Rezipient. Da sind wir dann im Bereich Kommunikationstheorien und sonst was, berichtet das Ganze jetzt. Aber fucking am Ende des Tages ist genau diese 20% wieder. Und damit landen wir bei der eingehenden Frage, wie messe ich eigentlich, welche Touchpoints relevant sind? Ich sag's ungern. Der Funnel hat noch immer seine Relevanz. AIDA übrigens auch. Das sind Modelle, damit wir unser Denken in diesem Moment einfach erstmal vereinfachen. Welche Fragen stellt sich denn jemand, wenn er sich mit einem komplett neuen Thema seiner Gesundheit auseinandersetzt? Ja. Ja? Welche Frage stellen sich Frauen, die vor der Menopause sind? Ja. Oder welche Fragen stellen sich Väter vor ihrem ersten Kind? Ja. Oder wie sieht das ganze Themenfeld dann bei der Entscheidungsfindung zum passenden, zum passenden Kindertragesystem aus? Nehme ich ein Bindetuch oder nehme ich hier so ein Stecksystem oder mache ich das gar nicht, sonst was? Ja, das sind je nachdem und deswegen, jeder, der einen Funnel verteufelt, jeder, der ein AIDA-Modell verteufelt oder sonst was, sorry, auch da wieder für die böse Aussage, ihr versteht nicht den Kontext davon. Das vereinfacht erstmal nur das Verständnis des Kunden, der Konsumentenperspektive, nämlich ihrer Entscheidungsfindung zu, bei dir kaufe ich, du Schwein.
Korrekt, und es ist nicht der Bauplan für Kampagnen.
Nee, ganz sicherlich.
Ne, häufig ist ja so dieses, dann baue ich den Funnel auf und dann ist es im Prinzip so mein Fahrplan, wie baue ich, aber am Ende ist es einfach nur eine Hilfe zu sortieren, an welcher Stelle bewege ich mich gerade und was kann ich voraussetzen.
Ganz
und
genau.
Das ist ja auch ein Thema, keine Ahnung, wie stark Marken auch bereit sind, einfach mal zu akzeptieren, dass sie halt einfach voraussetzen müssen, dass sie nicht relevant sind und dass sie einfach auch nicht im Relevant Set sind, weil das, was du jetzt ja gerade besprochen hast, auch eingangs, wie stark bin ich denn eigentlich als Marke? Es war halt sehr einfach in den letzten Jahren, einfach auf den Kanal zu gehen und zu sagen, ich aktiviere mal, mach mal Pixel, mach mal Lookalike, mach mal hier und Umsatz kommt rein. Aber wenn es jetzt darum geht, dass ich Substitutprodukte habe oder weniger Geld im Geldbeutel habe, dann fangen Menschen auf einmal an, ja auch, und das ist ja das Krasse, entweder sehr günstig zu kaufen und Preis ist das Entscheidende, oder halt bewusst auch Luxusgüter zu kaufen. Ne? Also es wurde, habe ich irgendwo jetzt gesehen, eine Statistik, es wurde noch nie so viel teurer Champagner im Dezember verkauft wie 2024, obwohl wir Polykrisen haben und die Leute keine Kohle haben. Ja, aber das muss man sich mal vorstellen, so, ne, da ist dann so ein Havesco und verkauft halt einfach mehr Champagner als sonst, so, was kostet die Welt, ich will es für mich irgendwie gut haben, aber ich möchte es halt auch zeigen, dass es mir nicht schlecht geht, ne, und das sind so Sachen, wo man dann sagt, okay, ey, da muss man halt einfach die Perspektive der Leute, die halt eine Entscheidung treffen, gerade ganz genau kennen und auch sowas wie die klassische Marktforschung wird ja sehr häufig belächelt, ich bin großer Freund davon, gerade auch einfach mal zu sagen, so, ey, wie sehen wir uns, also denken wir alle hier in dem Raum, wir sind die Geilsten oder denken die Leute da draußen auch, wir sind die Geilsten? Ja, das kostet Geld und das ist Aufwand, aber es war auch in den letzten Jahren zu einfach, schnelle Entscheidungen zu treffen und irgendwie so kurzfristige Erfolge einzusammeln und jetzt stehen halt viele da und denken sich so, ah, scheiße, das funktioniert halt einfach nicht mehr, ne?
Nee, voll, also erstens, ja, CPCs steigen, warum? Ich habe ein beschränktes Inventory, Google will mehr Geld machen, muss seine Shareholder glücklich machen, also was bringen sie raus? PMax. Ja. Was war das Erste, was Google mit PMax gemacht hat? Hat deine Brand-Keywords kannibalisiert. Wie Sau! Ja. Und warum haben sie nicht einfach verraten, dass sie das machen? Weil sie ja nicht blöd sind. Ja. Nochmal, keine von diesen Werbesystemen, ja, und sorry alle Media-Buyer da draußen, arbeiten in eurem fucking Best Interest. Ja. Sondern die arbeiten in einem fucking Best Interest, ihrer Stakeholder. Ja. Und nehmen uns alle aus wie die Säue. So.
Naja, sie müssen ja auch schon eine gewisse Ergebnisrate oder eine gewisse Geschichte liefern, weil wir könnten ja auch einfach alle aufhören, dort zu werben. Das macht ja auch keiner.
Ne? Ja, genau. Warum macht es denn keiner?
Naja, weil man es nicht erklären kann.
Weil es convenient ist.
Ja, korrekt.
So, und dadurch, dass es convenient ist, haben sie relativ schnell rausgekriegt, wie groß sind die Schmerz sozusagen Bereiche, wo ich einfach nichts verraten muss und ich lasse es einfach teurer werden. Weil es gibt ja eh keine Alternative. Ihr kommt ja nicht weg von uns. Ja. So, das ist ja die Realität. Wir haben keine Alternativen, die dort im Bereich zum Beispiel Suche, ja, ein Google und ein bisschen ein Bing in irgendeiner Art und Weise auch nur irgendwie das Wasser reichen können. Ja. Das heißt, wir müssen faktisch dahin, außer wir sind so bold und sagen, nö, uns gibt's da nicht, dann ist das aber auch wiederum ein Markenstatement. Und jetzt kommt das Wichtige. Brand, Marke ist das, was beim Rezipienten, also wiederum beim Konsumenten, deiner Zielgruppe etc. durch deine kommunikativen Maßnahmen, durch deine Aktivitäten entsteht. Ja. Das kann also megamäßig gut sein, wenn du eh eine etwas rebellischere Truppe hast, ja, mit denen du eh schon in einem gewissen Diskurs bist, sagen wir mal sehr extrem links eingerichtete Zielgruppen, ja, und sagst, ich gehe weg von Kommerz, also werbe ich auch nicht auf Tralala, und dann holler die Waldfee, auf einmal rennen sie die Bude ein, weil sie gesagt haben, boah, das Statement finden wir aber cool. Ja? Ja. Warum hat sich ein Patagonia zwischenzeitlich mal und andere Marken geweigert, auf Meta zu werben? Ja. Das war ein klares Markenstatement und es hat ihnen nicht geschadet.
Das ist richtig, ja. Ja, Meta aber auch nicht.
Nee, Meta hat es überhaupt nicht gejuckt. Muss man auch sagen.
Muss man auch immer einfach gucken, aus welcher Perspektive ist dann wer für wen auch relevant. Ja.
Also ich weiß, wer für Meta relevant ist, Amazon.
Oder Temu. Fun Fact, Meta-Merch in Menlo Park auf Patagonia. So. Ist so. Im Merch-Store bei Meta-Klamotte von Patagonia. Wir haben jetzt ein paar Perspektiven besprochen, haben ja auch gesagt, dass es einfach sehr viel Arbeit kostet und auch Fähigkeit, ein Skillset am Ende, um die Konsumentinnenperspektive zu verstehen und auch dieses ganze Marketing-Theoretische, was man in einer akademischen Ausbildung lernt, eigentlich nicht überholt ist, sondern die Grundlage bildet, um heute gut irgendwie zu agieren. Lass uns mal die Perspektive eines oder einer Media-Buyerin einnehmen, zu sagen so, hey, diese Perspektive ist jetzt für unsere Zuhörenden auch wichtig zu sagen, wenn ich heute Media-Buyer bin und Kampagnen auf Meta oder auf Google steuern möchte, welche Daten muss ich denn schauen, um zu optimieren? Weil du sagst jetzt, hey, keine Ahnung, das ist alles verzerrt, das spiegelt gar nicht die Realität wahr. Und gibt es da irgendwie Metriken, die ich einfach auch außen vor lasse, weil am Ende muss ich mich ja an irgendwelchen Daten orientieren, um meine Entscheidung zu legitimieren und zu verargumentieren.
Ich nicke ganz heftig, weil ja, die erste Aussage ganz vorne, jede Kampagne bzw. jede Werbemaßnahme, die in einem Netzwerk oder bei einer Werbeplattform oder in einem Werbemedium schaltet, in einem Kanal, hat hoffentlich ein Ziel. Und damit möchte ich eigentlich eine ganz wichtige Sache allen mitgeben. Es gibt keine Vanity Metrics. So, wenn wir jetzt uns nochmal daran erinnern, 20% meiner Werbeleistung kommt aus meiner Marke. Und ich auf einmal ein sehr, sagen wir mal, arrogantes Statement nach draußen bringe. Da gibt es ja so ein paar Getränkemarken zum Beispiel, die das machen. Und damit für Aufmerksamkeit, für Reach sorge. Heißt das nicht automatisch, dass die Klicks erzeugen. Plus, es gibt keine Korrelation, es gibt auch keine Kausalkette zwischen Klick und Buying Behavior. Nur mal wichtig. Und wo kommen diese Daten her? Von Facebook selbst. Die selbst konnten es noch nicht mehr. Heißt, für Media Buyer ist immer, worauf optimiere ich? Ja, wen adressiere ich? Mit welcher Botschaft? Und damit dann auch, sagen wir mal, ich möchte das Produktverständnis in meiner Zielgruppe über unser Produkt, über unsere Features und damit über die Benefits, die dadurch erzeugt werden, erhöhen. Dann könnte ich natürlich reingehen und sagen, ich messe ja trotzdem auch immer Abverkäufe oder so. Kleiner Idiot Philipp würde dezidiert zum Customer Service latschen und rennen und fragen, wir machen ab jetzt eine Difference in Differences Analyse, was bedeutet, ich habe ja, bevor wir die Kampagne geschaltet haben, in einem gewissen geografischen Zeitraum, Lokalität und danach, und jetzt vergleichen wir mal, kriegen wir weniger Rückfragen genau zu diesem Main Issue, das bei uns bis jetzt im Customer Service aufgelaufen ist. Wenn das fucking funktioniert, dann erzeugt diese Kampagne ihren Effekt. Ja. Und dann schaue ich mir natürlich immer ein Kombi an, sowas wie ein ROMI, Return on Marketing Investment, eine Marketing Efficiency Ratio. Ja, ich gucke mir kein ROAS an. Es ist für mich die böseste Metrik auf diesem Planeten, wenn ich mit meinem BWL-Studium mir das ganze Brimborium da irgendwie angucke. Ja, also das heißt, Media Buying Zieldaten immer ganz stark gebunden an welches Kampagnenziel steckt hier hinter. Und wenn es Abverkauf ist, ja, dann ist es fucking Warenkorbgröße und dann ist es Conversion Rate. Ja, ja? Aber dann auch bitte korrigiert um, haben wir gerade noch irgendwelche UX-AB-Tests laufen oder sonst was.
Ja, ja, und vor allem, also das ist ja das, was, glaube ich, so jetzt die letzten anderthalb Jahre so nach und nach durchkommt. Es ist halt zum einen, scheiße, das sind Vanity-Metriken, das sind modellierte Werte, das bietet mir in irgendeiner Form eine Orientierung, aber es sagt halt nichts darüber aus, was am Ende in der Kasse gelandet ist oder nicht. Und wenn ich das halt vom Kunden an Daten nicht bekomme, jetzt aus Agenturperspektive, dann kann ich nicht auf Neukunden oder Profitabilität optimieren. Es geht einfach nicht. So, weil mir diese Metriken beim Meta einfach auch nicht ausgespielt werden. So.
Ja, du kannst ja auch keine Einzelkampagne auf Profitabilität optimieren. Das ist ja schon allein in sich der Scherz. Weil, nochmal, wir haben immer synergetische Effekte zwischen kommunikativen Aktivitäten.
Ja.
So, das heißt, wieder bestes Beispiel, ich mache meine Schaufenster zu, dann kommt keiner mehr in meinen Laden, obwohl alle mein Produkt wollen. Aber wenn die gar nicht wissen, dass ich das verkaufe, dann suchen sie auch nicht nach meiner Marke und nach mir in dem Sektor und ähnlichem.
Oder gehen zu Amazon, weil da kriegen sie es am nächsten Tag nach Hause
gebracht. Ja, ich halt nicht, ich arme Sau.
Okay, lassen wir mal das Österreich-Thema raus, aber alles gut. Jetzt sind wir ja in der Welt, du hast jetzt gerade eben Google angesprochen, aber alle anderen Plattformen sind ja sehr stark mittlerweile auf dieses, was ist die Botschaft, du hast eben gesagt, über 50% ist das Werbemittel. Mhm. Welche Daten gucke ich mir denn an, um gute von schlechten Werbemitteln zu unterscheiden?
Eine wunderbare, die auch ganz viele immer hinterfragen, ist, wie ehrlich steuert eigentlich die Werbeplattform das neue Werbemittel aus? Mhm. Warum? Weil, was ist das Geschäftsmodell eines Metas? Auch was ist das Geschäftsmodell eines LinkedIns etc.?
Ad-Impressions-Verkauf.
Genau, und was bedeutet Ad-Impressions? Wie Stickiness-Faktor auf dem fucking Feed? Bedeutet, jetzt mal losgelöst von wieder Klickraten und sonst was, wenn das Werbemittel gar nicht erst ausgesteuert wird, ja, im Vergleich zu anderen, die ich auch setze, oder im Vergleich zu meiner Konkurrenz, dann hat das Ding in sich keine Relevanz. Heißt die Botschaft, heißt das Creative. Ja? Da gucke ich mir noch nicht Klickraten an, da gucke ich mir überhaupt nichts an. Ich gucke mir einfach nur mal an, das Businessmodell von dem Laden ist, kriegt dieses Werbemittel nach draußen. Weil, wenn ich einen scheiß Feed für meine Konsumenten zusammenbaue, dann kommen die nicht mehr so häufig. Das heißt, ich habe weniger Ad-Impressions, das heißt, ich mache weniger Geld.
Ja.
So, ganz einfach Business-Logik. Anders können die nämlich gar nicht optimieren hinten raus. Klar, dann kommt irgendwie drin, welches Targeting hast du drin und machst du irgendwie eine Lookalike-Audience, dran haben. Das ist mal fucking egal. Ja. Das grundlegende Geschäftsmodell von den Jungs und Mädels ist, ich baue dir einen geilen Feed zusammen, damit du verfickt nochmal 2x, 3x, 5x, 20x länger an diesem vermaledeiten kleinen Tempel, den wir alle in unserer Hosentasche rumtragen. Props gehen an Karl, ja, der das Ganze so gut damals auf der OMX auch nach vorne getrieben hat. Das ist erstmal die grundlegendste Frage. Das heißt, erstmal daraufhin optimieren. Dann kommt natürlich das nächste, welche Daten nutze ich überhaupt dafür? Qualitative Daten. Ja. Ich spreche mit meinem Customer Service, ich schaue mir Reddit an, ich gehe in Foren rein, ich schaue nach, was bringen mir im B2B-Kontext, was bringen mir meine Sales Agents zurück, was habe ich auf irgendwelchen Events für Rückfragen und ähnliches, ja? Qualitative Daten ist noch immer der wertvollste Schatz, den die meisten Brands nicht anzapfen.
Ja. Und da nochmal, kurzer Hinweis auf die Podcast-Folge von davor. Ich weiß nicht, wo das jetzt im Podcatcher bei euch angezeigt wird, aber wenn ihr jetzt zuhört, also erstmal ja, das ist normal, dass Philipp so flucht und ja, ich habe ihm erlaubt zu fluchen. Und zweiter Hinweis ist, hört euch die Folge mit Jana und Sina an und das ist, glaube ich, ein Marketing-Skill, auch genau diese qualitativen Daten auch zu erfassen, zu verstehen, wo kriege ich sie her. Oder auch Kampagnen zu entwickeln, um diese Daten anzureichern. Das ganze Thema, wie gehe ich irgendwie mit Quizzes um, wie gehe ich mit Umfragefunktionen um, die Plattform mir gibt, wo kann ich auch einfach qualitativ inhaltliches Feedback rausholen. Wir haben durch, das ist eigentlich ganz krass, eine Marktforschung, also ich bin jetzt kein Marktforscher, aber ich empfinde Marktforschung als immer noch sehr wenig von Disruption berührt, als Branche so in der Form. Aber Menschen mal irgendwie eine Umfrage um die Ohren zu hauen, ist halt für jeden jetzt mittlerweile einfach. Ne? Da kann man sagen, statistisch signifikant, schieß mich tot und wie voreingenommen ist das. Aber um diese Daten zu generieren, hört euch mal die Folge mit Jana und Sina an, weil das ist genau das, was der Philipp gerade anspricht, zu sagen, ey, qualitative Daten, was haben die Leute denn schon verstanden? Oder ich habe mal die Möglichkeit, die Leute zu fragen, warum kaufen sie mein Produkt nicht?
Ja.
Das müssen halt auch, ja, also wir beschäftigen uns immer, wenn wir 100% vom Kuchen sind, wir beschäftigen uns immer mit den Leuten, die sind ready to buy, die haben schon eine Nachfrage. Aber der größere Pool in der Regel ist ja der von den Menschen, die noch nicht gekauft haben, weil sie nicht wissen, wie sie ihrer Frau erklären sollen, warum man 1000 Euro für einen 3D-Drucker ausgibt.
Ja, aber voll. Und ich glaube, das Allerwichtigste hierbei ist auch Radikalität. Warum? Okay. Und zwar, es gibt, danke Florian Heinemann, von dem ich jede Menge auch in meiner, ich nenne es jetzt mal, Wissensblütezeit lernen durfte. Ja. Lokale Maxima versus globale. Und du findest nun mal, wenn du ein lokales Maxima hast, das ist dieses typische Incrementality-Test. Ich mache einen Test nach dem nächsten und die bauen alle aufeinander auf. Wunderbar, toll, aber ein Problem ist, du guckst halt nur auf den Hügel vor dir. Ja. Dass dahinter einer ist, der dreimal so hoch ist, bekommst du halt nicht mit, weil da kommst du nicht hin, wenn du Schrittchen für Schrittchen. Also Radikaltests machen, ja. Bäume abfräsen und schauen, da gehen wir jetzt mal hin oder das packen wir mal an. Oder wir gehen jetzt radikal und machen eine Guerilla-Marketing-Aktion und fahren mit einem Panzer mal durch eine Stadt.
Okay,
habt ihr das? Haben wir auch mal so bei einem anderen Venture ein bisschen mal ausprobiert.
Okay. Ja, das geht nur in Berlin und in einer Zeit, wo wir noch in Frieden gelebt haben. Würde ich jetzt so nicht pauschal
machen. Nee, bitte nicht. er war in Großbritannien.
Okay.
Das ist so dahinter der Punkt. Und damit dann auch welche Messung. Und dann kannst du natürlich Brand Recognition machen, du kannst Ad Recognition machen, du kannst auch klassisch dort in A-B-Testing-Labs reingehen und einfach klassische Eye-Movement-Tests machen. Ja, das ist nichts anderes als Heat-Mapping. Wo gucken die Leute hin? Wie wird das Ganze eigentlich? Ja, worauf reagieren Menschen auch, was Bildsprache angeht? Weil wir sind noch immer, Wesen, die ziemlich Reptilienhirne mit sich rumtragen, ja, und danach werden wir auch gesteuert. Und das bedeutet, es gibt einfach gewisse Mechanismen, Neuromarketing und dann Professor Kenning, sei Dank, die sind immanent in uns, egal wie sehr wir durch Kultur in andere Richtungen geprägt sind. Wir Männer reagieren nun mal auf Brüste, das können wir nicht ändern, ja. So sehr wir emanzipiert sind und sagen, nee, ist nicht und sonst was und ich guck dir in die Augen und sonst was. Fucking that's biology.
Ja, das ist das Reptilienhirn, Angst, Fressen, Fortpflanzung.
So.
Grüße auch an die Kochstraße, die jedes Jahr bei uns auf dem Adscamp sind. Auch du wirst wahrscheinlich da sein.
I hope so.
Und dann kann man auch über Neuromarketing diskutieren. Und gerade in dem Bereich, den du gerade angesprochen hast, passiert ja relativ viel. Ne? Also du hast jetzt gesagt, okay, wir haben unterschiedliche Messmethodiken, wir haben Systeme, die wir kennen müssen, wir müssen über qualitative Daten sprechen. Ja, es hat einen Grund, warum Unternehmen First-Party-Datenstrategien fahren und irgendwie die ganzen LEHs jetzt ihre Apps in den Markt kommunizieren und lernen, oh, so bauen also unsere Konsumentinnen und Konsumenten ihre Einkaufslisten am Anfang des Monats, so Mitte des Monats, so Ende des Monats und so kauft eine Familie wirklich ein und ich muss nicht mehr irgendwelche GfK-Scanner-Haushaltsdaten haben, sondern das machen jetzt einfach alle, die mit einer App durch die Gegend laufen, weil ich ihnen 5 Euro für eine Installation verspreche. Der Datensatz, der da gegenübersteht, der generiert wird, ist ein Vielfaches wert. Und das sind gerade, glaube ich, Themen, die Marketing aus so einer Kurzfristigkeit der Aktion heraus, auch durch dieses Verblenden von, es kann ja alles messbar sein und es ist messbar und wir müssen direkt jetzt unmittelbar Entscheidungen treffen, was, glaube ich, gerade dieses Jahr mal wieder so ein bisschen aufgebrochen wird und einfach auch durch Education dann stattfindet und natürlich auch uns alle durch KI in die Lage versetzt, diese ganzen Daten viel, viel schneller auszuwerten, ne? Also ich glaube, das ist ja das Spannende, gerade im Bereich Measurement und Daten, dass es ja nicht nur um, wo hole ich die Daten her, welche Quellen habe ich, wie qualifiziere ich die, sondern auch, wie viel Zeit brauche ich, diese Quellen auszuwerten. Und ich weiß, und das ist jetzt der Bogen, Philipp, dass du auf der OMX ja auch über KI gesprochen hast und wir haben dich ja jetzt schon als Daten-Nerd kennengelernt. Mhm. KI-Einsatz, du erwähnst KI-Entwicklung auf LinkedIn, du mischst dich in Diskussionen ein, du hältst dazu Vorträge mit dem ganzen Wissen, was du hast. Was sind denn gerade so KI-Anwendungsfälle im Marketing, Performance-Marketing, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, wenn ihr euch damit jetzt gerade nicht beschäftigt, dann ist 25 vielleicht doch auch noch der richtige Zeitpunkt, mal den Fokus darauf zu lenken.
Also es wird schon mal zu allen zur Vorwarnung, ich werde so wenig wie möglich über Large Language Models sprechen, weil ja, das ist ein Bereich. Aber ein viel klassischerer Bereich ist der ganze Bereich Recommendation. Mhm. Empfehlung. Ja? Und ich weiß, wir kennen alle diese nette Werbung aller Leute, die das kauften auch. Das ist highly, highly relevant. Ja. Ja? Und haben wir nicht nur bei Tirendo gemerkt, sondern auch bei allen anderen Sachen, weil Recommendation Engines sind ja nicht nur Leute, die sich das angeschaut haben, das kannst du auch im Immobilienbereich machen, das kannst du im Cross- und Upselling machen. Plus, was dahinter steckt, ist der ganze Bereich Next Best Action. Ja? Mhm. Weil das kannst du auch wiederum in deine Kommunikationsaktivitäten nehmen. Stichwort da, Marketing Automation. Ja, Automatisierung, wir haben damit ein Scoring, ein Grading, wer braucht gerade welche Informationen, auch da wieder Customer Journey und damit auch wieder Funnel und AIDA, wer braucht welche Informationen, um das Vertrauen nach oben aufzubauen, damit landen wir in dem Bereich, ganzen Bereich Attribution, welche Touchpoints haben welchen Vertrauenszugewinn gebracht, ähnliches. So, zweiter Bereich, Media Mix Modeling, rennt gerade die Bude ein, weil alle sagen, Cookie-less und alles böse und die Cookies sterben weg und tralala, also erstens komplett scheißegal, zweitens Media Mix Modeling ist aus 1940, 60, sowas um den Dreh, ich weiß es nicht ganz genau gerade, feiert aber auch bald einen runden Geburtstag.
Okay.
Und da geht's darum, okay, welchen Impact hat eigentlich welcher Media-Distributionskanal zu unserer generellen Logik? Das ist am Ende des Tages erstmal ein Regressionsmodell, ne? Aber die Optimierung dahinter machen wir jetzt immer mehr auch KI-gestützt. Warum? Weil wir parametrisieren sozusagen den, hört sich jetzt wieder fancy, statistischer Unsicherheitsraum, in dem wir uns da bewegen. Was aber nichts anderes heißt, ist, wir jagen mehr Modelle durch, ja, und lassen die Maschine sich selbst hinterfragen, macht das eigentlich Sinn, was ich dem hier gerade zeige? Ja. So, ja. Ja, Dann das ganze Thema Segmentierung, Clustern von unseren Kunden, Kundendatenanreicherung, Datenqualität erhöhen, die ich auch wiederum im CRM brauche oder für meine Sales Agents, für die Ansprache in der Direktkommunikation, für die Targetierung in ich mach Print. Ja. Auch da Personalisierung, ja, KI-getrieben in der Sortierung meiner Produktlistings, aber auch Personalisierung in meiner Briefansprache. Und ja, damit landen wir dann mal im Bereich Large Language Models. Mhm. Ja. Large Language Models sind halt der verrückte Künstler. Mhm. Ja. Lass aber bitte ein Large Language Model nicht deine statistische Auswertung machen. Das Ding kann dir helfen, diese statistische Auswertung zu entwickeln. Ja. Aber bleib du bitte im Driver Seat. Und dann nutzt du aber hinten raus klassische Random Forests, auch klassische altertümliche statistische Modelle wie eine lineare Regression. Ja, ich hatte ja vorhin Difference in Differences schon mal angesprochen als OLS. Und all diese Sachen sorgen am Ende des Tages dafür, dass du halt die Daten, die du hast, qualitativer Natur, quantitativer Natur, einsetzt, um dein Unternehmen kundenzentrierter auszurichten. Dadurch, dass wir Automatismen aufbauen, da spreche ich jetzt nicht von Agentic AI, nein. Ja, sondern wirklich über den Faktor, wir holen uns den Informationswert aus diesen Daten raus, eben durch statistische Modelle. Manche davon sind KIs und manche davon sind Retrieval Augmented Generations, worüber ich dann zum Beispiel gesprochen habe, wo ich dann die Wissensdatenbank, die ich als Unternehmen habe, oder die Serviceanfragen, die mein Customer Service schon bekommen hat, dann wiederum nutze, um den zum Beispiel unter die Arme zu greifen, um sozusagen First-Level-Support relativ schnell abzufrühstücken, damit die sich mehr auf Second- und Third-Level konzentrieren können.
Ja. Und am Ende kann man es halt auf einer Zeitachse in viel kürzeren Iterationen machen als früher. Das ist halt das Spannende. Ja, ne? Also früher hat man dafür ein Projekt und eine Arbeitsgruppe und keine Ahnung und nach 3 Jahren war man beim Ergebnis. Und jetzt standardisiert man das durch, baut eine Automatisierung dahinter und lässt es halt quartalsweise abfeiern und macht es mit einem sehr geringen Invest von Menschen. So. Ja. Das ist halt einfach der große, große Vorteil. Genau. Und ich glaube, ohne es jetzt schon zu verraten zu können, weil wir haben uns noch nicht auf einen Titel geeinigt, aber wir haben uns gerade eben vor dieser Folge darauf geeinigt, dass du beim AdsCamp dieses Jahr am 15.09. in Köln am Start bist und einen Vortrag beisteuerst. Das haben jetzt alle gehört, die 45 Minuten durchgehalten haben. Alle anderen, die vorher ausgebrochen sind, sorry. Aber ihr könnt euch auf einen großartigen Vortrag von Philipp freuen. Und es wird sehr, sehr wahrscheinlich um eins dieser Themen gehen, um am Ende dann einfach die Performance-Marketer zu besseren Marketeers zu machen. Das ist, glaube ich, die Mission. Ne?
Ganz genau. Ich habe eine ganz egoistische Selbstansicht. Ich will bessere Werbung. Ich will coolere Werbung wieder.
Ja.
Mir geht aktuelle Werbung dermaßen auf die Nüsse, dass ich überall meine Adblocker laufen habe. Und früher war mal Werbung geiler Content. Heute ist Werbung nicht geiler Content. Heute ist Werbung scheiße.
Angebotskommunikation sehr oft.
Ja.
Ja. Auch die funktioniert, aber die Mischung macht's. Die Mischung macht's.
Ja.
Es gibt schon noch gute Werbung, aber die ist seltener geworden.
Ja, okay, akzeptiere ich. Aber ich will, dass sie mehr wird.
Ja, lass uns doch daran arbeiten. Aber dann auch eine Bitte an alle Kreativen da draußen. Es ist nicht alles immer höher, schneller, weiter und mehr, sondern auch die Kosten pro Asset werden bei Unternehmen, glaube ich, zukünftig als Metrik sehr relevant werden, um zu sagen, mit welchem Kosteneinsatz kommen wir denn zu welchem Werbemittel, zu welcher Story, zu welchem Konzept. Auch das ist durch KI natürlich ein Stück weit besser auswertbar und eine Metrik, die gerade noch viel zu kurz kommt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das bei vielen Agenturen aufschlägt, dieses Jahr zu sagen, so, was kostet uns denn eigentlich ein Asset? Und wenn du uns hier sagst, wir brauchen 200 davon, dann können die ja nicht alle gleich teuer sein.
Nope.
So, auch ein spannendes Thema. Vielleicht machen wir eine zweite Folge, Philipp.
Immer wieder gern.
An dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank. Und es ist herzerfrischend, deine Sicht auf die Dinge zu sehen, zu hören. Und geflucht in der Form wurde hier noch nicht so viel. Aber es war gerechtfertigt. Vielen Dank, Philipp.
Jan, ich danke dir vielmals. Und zu dem Fluchen, das ist einfach mein amerikanischer Hintergrund, da geht man damit etwas freier um.
Alles gut.
Danke vielmals. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, Bucht einfach eine kostenfreie Strategiesession. Den Link findet ihr in den Shownotes.